Ich will Sie herzlich willkommen heißen in unserem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass unsere Kinder heute eröffnen. Das gibt ungeheuren Mut und neue Freude, wenn man im Glauben auf den lebendigen Herrn, unseren Gott, blickt. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese herrlichen Sommertage, die genießen Sie hoffentlich auch. Wir wollen miteinander das schöne Sommerlied von Paul Gerhardt singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. 371, die Verse 1 bis 3 und dann noch 7 und 8 vom Lied 371. Wir wollen beten. Du großer und mächtiger Herr, wir wollen dir danken über der ganzen Schönheit der sommerlichen Welt, die uns umgibt. Und wir freuen uns auch in den mächtigen Sonnenstrahlen. Und wir wollen nicht klagen über Hitze und Dürre, sondern freuen uns, wie du das alles so herrlich geschaffen hast, diese Welt, die Pflanzen, das Meer und den Himmel und unser Leben. Und wir wollen dir auch jetzt danken, dass du uns diesen Tag heute schenkst, deinen Tag, wo wir deine Stimme vernehmen können. Und wir bitten dich, dass du uns vor die Augen trittst, dass wir erkennen und begreifen, was du an Frucht aus unserem Leben erwartest. Gib uns jetzt ein Herz, das gerne hört und das gehorsam merkt auf dein Reden. Und du weißt, was wir auch an Not und Sorgen und Leid mitgebracht haben. Wir wollen es dir jetzt in der Stille sagen. Wir beten in der Stille. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Danke. Amen. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 1. 2. Korinther 1. Spricht Paulus von den Bedrängnissen, durch die er geht, und er meint, die seien enorm fruchtbar für sein Leben. Er macht darin ganz gewinnende Entdeckungen, Entdeckungen mit dem Trost Gottes. 2. Korinther 1. Und jetzt lese ich von Vers 8 bis Vers 11. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist. Das ist die römische Provinz Asien, heute Kleinasien genannt, also die Türkei, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft hinaus, sodass wir auch am Leben verzagten. Es ist gut, dass Paulus uns das nicht verschweigt von dieser großen und heftigen Krise. Und wir es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Wir singen jetzt ein Lied, das uns Johann Albrecht Bengel, der ja sein Leben lang in Denkendorf droben gewirkt hat, geschenkt hat. 544. Wir wollen nach dem 2. Vers einen Einschnitt machen. Da will ich noch mal was sagen. Wir singen jetzt Vers 1 bis 2 und dann sage ich was dazu, zu den weiteren Versen. 544. Wir Schwaben lieben manchmal die drastische Ausdrucksweise. Und das gefällt mir immer so, dass im 3. Vers eine Formulierung drin ist, die ist nicht altertümlich, sondern das ist eigentlich die tollste Umschreibung des Unglaubens. Furchtsame Blödigkeit. Wissen Sie, wie das die Kinder vorhin gesungen haben, wie man den Schutz Gottes findet und geborgen ist, vom Psalm 90 das schöne Wort, da war es uns so klar, wir müssen eigentlich mutig und entschlossen vorwärts gehen. Und Sie wissen, wie das dann ist, wenn man zaghaft und voller Angst nicht den nächsten Schritt wagt. Dabei sind doch die Zusagen Gottes so fest, so verlässlich. Und Sie können es erfahren. Wir wollen diese beiden Verse noch singen, 3 und 4. Überhaupt erst merken, dass eine Gefahr kommt, so haben Glaubende schon den Sieg vor Augen. Sehr Gedanken, die an später Johann Christoph Blumhardt noch einmal so schön entfaltet hat. Von der Glaubenszuversicht, von der Freude am Sieg mit unserem Herrn. Jetzt wünsche ich mir das, dass Sie heute fröhlich und voll Zuversicht von diesem Gottesdienst weggehen. Wir lesen Psalm 84. Psalm 84, ein Teil dieses Psalmes steht drüben beim Eingang an der Tafel, eingemeißelt. Aber wir sprechen jetzt über die Verse 6 bis 8. Psalm 84, Verse 6 bis 8. Wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs Dürretal ziehen, früher hieß es Jammertal hier, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen oder sie gehen von einem Sieg zum anderen, zum nächsten. Und schauen den wahren Gott in Zion. Ich muss mich heute mal im Gottesdienst bei Ihnen entschuldigen. Ich dachte, vielleicht sage ich es Ihnen sonntags gar nicht klar genug, was das für eine riesige Freude ist, wenn man den Weg mit Jesus geht. Mit dem Herrn. So eine große, eine gewaltige Sache. Ich möchte sagen, jeder Tag im Leben ist schade, wo man noch nicht ganz bewusst, fest auf den Herrn blickt und ihm ganz vertrauen kann. Wie wunderbar ist so ein Gottesdienst heute Morgen, wo wir uns bloß wieder versammeln und sagen, wir wollen unseren Blick auf den Herrn richten. Und uns wieder freuen, was wir an ihm haben, was er uns schenken kann. Und so fängt dieser Abschnitt hier an. Wohl den Menschen. Ach, das sind doch Leute, die haben das große Glück erwählt, die dich, Herr, für ihre Stärke halten. Eine Freudenbotschaft. Ja, nun ist das leider bei vielen unter uns ein ganz komplizierter Weg, bis man zum Glauben kommt, zu einer bewussten Hingabe an Jesus Christus. Es wäre eigentlich gut, Sie würden heute im Gottesdienst oder nachher oder auf dem Nachhausewege ein wenig den anderen erzählen, wie Sie zum Glauben gekommen sind. Ich denke, das ist das am meisten Anregendste und Bewegendste, Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben und wie das bei Ihnen war. Sicher ist das nicht immer gleich, typisch gleich, aber so viele Züge sind doch ähnlich. Die Freude, die plötzlich in ein Leben kommt, wenn man dem Herrn vertraut und vorher das lange Ringen und Suchen um Klarheit. Ich las in einer Biografie von einem großen Juristen, einem Staatsrechtler, der sich sehr viel in der Völkerverständigung einen Namen gemacht hat, wie er als junger Mensch leidenschaftlich für das Gute und Schöne gekämpft hat, für die Ideale. Er las in den griechischen Klassikern, er war ein Anhänger des Humanismus, der wahren Menschlichkeit. Und plötzlich, und das ist immer die Frage, was ist das? Plötzlich wurde es ihm bewusst. Er hat auch immer wieder in der Bibel gelesen, da wurde es ihm plötzlich bewusst. Ich komme mit meinen Gaben, mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Willenskraft nicht zu dem Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und dann schreibt er nieder in sein Tagebuch, die Magnetnadel meines Lebenskompasses ruht auf Jesus Christus. Ich habe meinen Ankergrund geworfen, wo ich allein nach langem Suchen und Ringen zur Klarheit komme. Ihm, Jesus, vertraue ich ganz und völlig und ich verzichte auf meine eigene Kraft und auf meine eigene Persönlichkeit. Und später wurde er eine große Persönlichkeit, weil er in seinem Leben diese feste Ausrichtung des Glaubens auf Jesus Christus hatte. Und da schrecken nun viele davor zurück und sagen, ich habe Angst, dass es mir, wie wenn ich mich in einen Abgrund stürzen müsste, wenn ich mich so selber aufgeben sollte und dann soll ich mich an Jesus Christus festhalten, den ich doch nicht sehe. Ist das nicht ein Sprung ins Ungewisse? Nein, jetzt müssen wir es einfach anderen erzählen und sagen, im Gegenteil. Wie wir diesen Schritt gegangen sind, da fanden wir Gewissheit, da fanden wir Freude, da war auf einmal Zielsicherheit da. Wir können das in unserem Leben gar nicht mehr missen. Wir wollen kein Leben ohne Gott mehr haben. Wir können uns das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das sein sollte. Ohne Gott wäre mein Leben leer und sinnlos. Ich hätte keine Freude mehr. Und wir wollen es allen dann so weiter sagen, aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Und wenn wir heute Morgen so uns zum Gottesdienst versammeln und sagen, ja, wir haben ja auch eine Menge von ärgerlichen Lebensproblemen hiermit hergeschleppt. Wir haben ja eine Fülle von Dingen, die wir nicht mehr bewältigen. Manchen von uns steht das Wasser bis zum Hals. Und die sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir weitergeht. Wir haben Trauernde, wir haben Kranke unter uns, wir haben Verzweifelte und Schwermütige, die sagen, du, was warst denn du? Dann können wir ihnen sagen, wegsehen von dir, der Herr will deine Stärke sein. Das ist das ganze Lebensglück, darin liegt's. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, die dich, Herr, für ihre Stärke halten, die allein sich an den Herrn hinklammern und ihn festhalten und ihn nimmer loslassen können. In diesem Psalm ist natürlich zuerst von Gottesdienstbesuchern die Rede. Für uns mag das ganz fremd sein. Wir lieben ja unsere schlichte Kirche mit ihrer Bescheidenheit. Und wir wissen, dass die Israeliten ihren Tempel wunderschön mit allen Kleinodien geschmückt haben. Und so fängt ja der Psalm an. Eigentlich sind das ja die glücklichsten Leute, die Tag und Nacht im Tempel wohnen können. Das muss doch super sein, wenn man dauernd den Blick hat auf den Herrn. Aber ich weiß nicht, ob das unsere Nachbarn auch so empfinden, die von der Kirche nur das Glockenläuten hören. Das liegt ja gar nicht an den äußeren Baulichkeiten, das liegt ja nicht an den Steinen, sondern das Entscheidende ist doch, dass man den Herrn so vor Augen hat. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Und auch wenn man jetzt tagtäglich seinen beschwerlichen Weg wandert, so wie die Pilger damals auf dem Weg zum Heiligtum, so hatten sie es erst vor Augen. Wie wird das sein, wenn ich dort wieder vor Gott stehe? Für uns ist doch wunderbar, dass Jesus Christus alle Tage bis an der Weltende bei uns sein will, im Gedränge des Tages, in der Einsamkeit, im Krankenzimmer, da, wo mich's gerade bewegt, da will er doch zu mir kommen. Und ich darf einfach dort erleben, wie er mich stärkt und wie er mich aufrichtet und wie er mich erquickt und wie er mich stärkt. Es ist ja gar nicht leicht, den Herrn für seine Stärke zu halten. Warum ist das so schwierig? Nicht, weil wir ihn nicht sehen können, nicht, weil wir ihn nicht greifen können mit unseren Händen. Darf ich das Wort mal rumdrehen? Arme Leute sind die, die sich für ihre Stärke halten. Das habe ich lange Zeit meines Lebens, mich, für das beste Stück meines Lebens gehalten. Mich für meine Stärke. Das ist uns in Fleisch und Blut. Ich habe mich an mich gehalten, ich habe auf mich vertraut, ich habe auf meine Gaben gebaut. Und das ist ein ganz schmerzlicher Prozess, wenn man plötzlich an sich selber irre wird. Das ist uns die schlimmste Not, durch die man gehen kann. Aber das kann man keinem ersparen. Durch die Not muss man hindurch. Und es lohnt sich ruhig, sich einmal sehr, sehr kritisch zu prüfen und sagen, wie steht's denn mit deinen Gaben, mit deinem Können, mit deinem Vermögen? Und das ist das, was uns hier zusammenführt. Wir sind Leute, die sehr kritisch von sich selbst denken, die sehr schlechte Erfahrungen mit sich gemacht haben. Als Pfarrer komme ich ja viel mit Menschen zusammen und die sagen, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich kann nicht so glauben. Das heißt so. Dann sagen die, ach, wissen Sie, ich traue mir lieber selber einiges zu und ich kann das nimmer so, ich kann nimmer so sprechen wie Sie. Und auf einmal merke ich, dass meine Zweifel tiefer gehen und realer dort anpacken, wo Zweifel Not sind. An mir ist nichts Gutes. Und ich darf auf den Herrn bauen, ich darf auf den Herrn vertrauen, der mir seine Zusagen gibt und der zu mir spricht durch sein Wort und der gerade zu mir kommt, zu mir schwachen Menschen, zu mir dem gefallenen Menschen, zu mir mit meinen Krisen, mit meinen Schwächen. Es war mir in meiner Jugend eine ganz große Hilfe, dass ich durch mancherlei tiefe Ängste und Krisen ging. Und ich denke, unsere jungen Leute, die meist da, oh, aber auch dazwischen sitzen, für die ist das jetzt ganz wichtig, dass sie das einmal in ihrem Leben prüfen. Worauf will ich mein Leben bauen? Dass ich ein gutes Herz habe, angeblich, auf mein Können, auf meine Leistung? Oder dass der Herr Jesus gekommen ist, verlorene und gescheiterte Menschen zu suchen und zu selig zu machen? Das ist der Grund, warum ich vertraue und glaube. Und davon will ich immer und immer reden, von diesem Punkt, weil das der Anfang des Glaubens ist. Ich bin an mir irre geworden, ich habe dem Herrn vertraut. Darf ich Ihnen nochmal die Geschichte aus meiner Kindheit erzählen? An der wird mir es immer am deutlichsten. Ich habe es hin und wieder Ihnen schon erzählt. Ich glaube, ich war 5 Jahre alt, als einer dieser furchtbaren Luftangriffe über Stuttgart hinwegging im Herbst, September 1943. Und wir waren im Stuttgarter Westen und stürzten dann in der dunklen Nacht in den Keller hinunter. Es war furchtbar, wir saßen nur im Sutrein. Natürlich war gar kein Schutz da. Das ist ja wie wenn so ein Kaufhaus in Seoul zusammenstürzt, wenn es dann ernst wird. Luft war voller Staub. Und da war der Luftschutz, der hat mir in der damaligen Zeit am meisten imponiert, weil der so eine Kuppel hatte und so einen breiten Gürtel. Das habe ich bis heute noch am gernsten. Das sah so männlich und so stark aus, wenn dieser große Mann aus der Perspektive von mir als 5-Jährigen vor mir stand. Und das war für mich ein Zusammenbruch von Welten, als plötzlich in dieser Nacht des Fliegerangriffs dieser große und starke Mann auf dem Boden im Sutrein lag und schrie, es ist alles aus, es ist alles aus. Es war nachher gar nichts aus. Es hat nicht mal eine Bombe bei uns eingeschlagen. Aber dass die mutigsten Männer fallen und umkommen, sie stehen es nimmer durch in den Angstproben, Und dann war die Mutter, die uns in den Schoß drückte und mit uns den 23. Psalm betete. Der Herr ist mein Hirte. Ein Urerlebnis einer Kindheit. Bei dem Herrn ist Stärke in jeder Lebenskrise. Du kannst ihm einfach vertrauen und der Herr ist da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und die von sich gar nicht mehr viel halten, aber die dem Herrn alles zutrauen und die alles auf die Verheißungen und Zusagen Gottes setzen. Da ist Energie ohne Ende, Energie ohne Ende. Das ist ja in unserer Zeit heute das große Problem, woher nimmt man die Energie, die man braucht? Unsere Welt braucht noch viel Energie, sonst laufen die Maschinen nicht mehr und sonst gehen die Lichter aus. Woher nimmt man die Energie? Und jetzt war mir es ganz eindrücklich, wie ich in Mosambik, in diesem Land südlichen Afrika, diese Starkstromleitungen sah. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die führen von dem Staudamm Kabora Bassa tief hinunter, weit über 1000 Kilometer. Die Leitungen hat man extra über einen Kilometer weit voneinander spannen müssen, damit diese Stromfelder nicht in Berührung zueinander kommen. Aber diese großen Hochspannungsmassen sind tot. Da ist nichts drin. Da fließt kein Strom. Durch den langjährigen Bürgerkrieg sind die Leitungen abgeschaltet. Und bis heute hat niemand das Geld zusammengebracht, um das wieder anzuschließen. Der Staudamm oben, Kabora Bassa, der ist intakt. Das ist so ein riesiger Staudamm. Mir wurde gesagt, er könnte das halbe südliche Afrika mit Strom versorgen. Der Staudamm ist intakt, da wäre Energie jede Menge. Aber die Leitungen sind nicht intakt. Die sind nicht gespannt. Und sehen Sie, das ist das Problem bei so vielen Menschen. Gott, der Herr, hat Kraft und Energie. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der diese ganze Natur ins Leben gerufen hat. Dieser Gott und Herr will unendliche Kraft in unser Leben hineingehen. Haben Sie die Verbindung dorthin zu Gott, dass er Sie erquicken kann? Warum sind wir denn oft so erschöpft? Wir sprachen schon am letzten Sonntag davon. Warum sind wir oft so erschöpft? Ich glaube ja nicht, dass es die Arbeit ist. Arbeit ist eigentlich schön und unterhaltsam. Wäre langweilig, wenn wir nichts zu tun hätten. Die Arbeit ist nicht das Schwierige. Nicht einmal die Menschen, obwohl Menschen manchmal gemein sein können. Haben die auch erfahren. Ganz, ganz hundsgemein. Und tückisch und einem das Leben schwer machen. Und trotzdem, das ist eigentlich auch nicht, was einen zur Erschöpfung bringt. Wenn Sie Ihre Bibeln dabei haben, jetzt schlagen Sie mal auf Epheser 6. Epheser 6, da schreibt Paulus, dass wir in einen Kampf hineingestellt sind. Epheser 6. Wir sind in einen Kampf hineingestellt. Und er sagt, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das wäre also unser eigener innerer Mensch, der uns manchmal so viel Not macht, oder böse Mitmenschen oder so. Wir haben nicht mit Fleisch oder Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und dem Himmel. Der Lebenskampf ist deshalb so erschütternd schwer, weil der Teufel, der Fürst dieser Welt, uns auf unendliche Weise matt setzen will. Und hinter den täglichen Schwierigkeiten stehen Mächte der Finsternis. Das wissen doch die, die in der Trauer von schweren Anfechtungen geplagt sind. Das wissen die, die mit der Schwermut kämpfen. Und wir versuchen mit der uns eigenen Energie, mit unserem frohgemuten Herzen drüber wegzukommen und wundern uns, dass die Kraft nicht reicht. Die Energie ist zu schwach zum Siegen. Wir kommen nicht dagegen an. Und dann haben wir ja oft Stunden des völligen Verzagtseins, wie der Paulus sagt, dass man im Leben verzagt. Das ist ganz natürlich. Weil wir mit diesen Mächten nicht fertig werden, die können wir nicht niederringen, die sind so groß und stark. Natürlich ist das toll, was heute die Medizin uns gibt und die Säfte, die man im Reformhaus kauft und die Drogen und die Meditationen und die Bücher und die Gruppendynamik und was man alles gibt, damit man Menschen wieder ein wenig aufbaut, dass sie wieder Mut haben für den Lebenskampf. Ich halte etwas anderes für viel größer. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Die dem Herrn vertrauen, durch Glauben allein stark werden. Dem Herrn vertrauen, die von Herzen dir nachwandeln. Ich sage, Herr, deine Wege sind wunderbar. Und ich gehe nur mit dir von Herzen, das heißt doch, ich sage bereitwillig Ja dazu, ich vertraue dir, ich glaube dir und ich gehe meinen Weg fröhlich. Wohl den Menschen, die haben Kraft ohne Ende, die kann man nicht niederdrücken. Es ist ja so, wie Paulus das erzählt. Es war wie eine Totenauferweckung. Ich war ganz am Ende und dann habe ich erlebt, Jesus hat mich wieder aufgerichtet. Erleben Sie das bei Menschen, die schwere Wege geführt werden, wie der Herr plötzlich wieder Mut gibt, wie ein Wort stärkt und erquickt. Und jetzt steht das auf einmal, so verstehen wir jetzt erst, in der Bibel überall drin. Darf ich mit Ihnen gerade ein bisschen durchgehen? Gerade wenn Sie die Bibel dabei haben. 2. Mose 15, Vers 2. 2. Mose 15, Vers 2. Da waren die Israeliten durchs Rote Meer gezogen. Vorher schrien sie noch, alles verloren, wir können nicht mehr weiter, uns hat keinen Wert mehr und wir kommen um. Und dann hat die Miriam eine Pauke genommen, die Schwester Moses, und dann hat sie mit aller Macht auf die Pauke gehauen. Und dann, ich will dem Herrn singen, er hat eine herrliche Tat getan, Vers 2, der Herr ist meine Stärke, können Sie so singen, der Herr ist meine Stärke. Ich habe schon aufgegeben gehabt, aber dann habe ich gemerkt, dem Herrn kann ich vertrauen. 1. Samuel 2, Vers 4, da lesen wir von der Mutter Samuels, von der Hanna. Die hatten wir bei der Hofacker-Konferenz auch bei den Bibelarbeiten. 1. Samuel 2, Vers 4. Die Frau, die so verzweifelt war im Heiligtum und losheulte, hemmungslos, weil sie mit ihrem Schmerzen nicht fertig wurde. Und dann sagt sie, die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die, die auf den Herrn trauen, die werden nicht betrogen, sondern sie erleben das machtvoll, wie der Herr sich zu ihnen stellt. Da war der Landrat Nehemia. Ich habe Ihnen das Wort vorhin am Anfang des Gottesdienstes zugerufen. Die Versammlung war plötzlich erschüttert, als sie die Schuld des Volkes merkten und entdeckten, die Zerstörung Jerusalems ist die Quittung Gottes für unseren Ungehorsam. Und dann standen sie da und ließen Kopf hängen. Da ruft der Landrat Nehemia, bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke, darauf müsst ihr bauen. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr schuldig seid, wieder fröhlich euer Haupt erheben. Psalm, wenn wir bei den Psalmen bleiben, da kommt es oft vor, Psalm 18, Vers 40. Das ist nur eine kleine Auswahl von den vielen Stellen, Psalm 18, Vers 40. David, der als junger Kerl schon so mutig war, dass er dem Löwen das Schaf noch mal aus seinem Maul rausholte, aber der dann durch die ganz schwere Verfolgung durch Saul wirklich am Leben verzagte, und dann hat er entdeckt, der Herr, du rüstest mich mit Stärke zum Streit. Mit dir bin ich stark. Und wenn ich Gottes Zusagen habe, dann kann ich alles wagen und siegen. Und am Anfang dieses Psalmes, da singt das auch so, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ach, was sind wir reich, weil wir uns einfach an diesen Herrn hinhängen können und ihm vertrauen. Und dieser Paulus, der das vorhin von dem Kampf gesagt hat, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, gerade in dem Kampf, wenn es mit den dunklen Mächten zu kämpfen gilt, der sagt, wir glauben, warum? Weil die Macht seiner Stärke an uns wirksam wurde, weil uns Gott überwunden hat und er ist durchgestoßen durch den Panzer der Ablehnung. Da ist Energie ohne Ende, die Verbindungslinien müssen gezogen werden. Denken Sie an diesen Staudamm. Sie müssen im Glauben fest vertrauen. Wir brauchen keine Starkstromleitung. Der Glaube ist Gefäß, der empfängt. Und auch der Weg durchs Wüstetal. Das heißt es hier in diesem Psalm, die durch das Dürretal gehen. Also Luther hat es übersetzt mit Jammertal. Wissen Sie, warum man es rausgenommen hat? Das haben ja so viele gespottet. Das können Sie dann in vielen volkskundlichen Beschreibungen von Württemberg lesen, wenn die sagen, dort in Korntal, da ist das Jammertal der Frommen und so weiter. Das steht doch hier in der Bibel drin. Sie können auch sagen, die durchs Tränental wandern oder durchs Tal der Todesschatten. Lassen Sie doch die anderen spotten. Ich sehe in diesem Sommertag auch das herrliche Wetter und die Freude und aber sehen wir auch das andere, dass es trotz aller Schönheit ein Tränental ist. Und viele unter uns, die leiden ja da. Und wir haben jetzt unsere Kranken vor Augen, die niedergeschlagen sind über der Macht ihrer Krankheit. Warum führt unser Herr diese Wüstenstrecke? Und die Sonne brennt unbarmherzig herunter und man kann kaum mehr, weil man so durstig ist und man ist erschöpft und kraftlos und man weiß nicht, wo man sich hinfliehen soll, wenn irgendwo ein Schattenplatz wäre, dass man ein wenig hinsitzen könnte. Aber in diesem Psalm heißt, die, die den Herrn für ihre Stärke halten, die gehen durchs Tal der Todesschatten, durchs Tränental, durchs heiße Wüstental und die finden fortwährend frische Quellen. Das ist Geheimnis. Wir gehen ja so gern mit denen, die noch gut laufen können, am Toten Meer hinauf, diese steilen Felswände hoch und oben über der Oase von Engedi. Da ist oben plötzlich mitten in dem Geröll, in diesem wahnsinnig heißen Geröll, eine richtig hell sprudelnde Süßwasserquelle. Normales Trinkwasser und das in diesem Gebiet, wo es nur Salz gibt. Und das wunderbare Geheimnis hat auch David besungen. Er führt mich zum frischen Wasser. Das ist die Quelle von Engedi. Und die Erfahrung dürfen Menschen machen, die den Herrn für ihre Stärke halten, dass sie plötzlich mitten in diesen schweren, kranken Zeiten und in großer Not erleben, der Herr ist da. Und dann schlagen sie sein Wort auf und dann stehen sie vor dem Herrn und erleben, seine Liebe trägt mich. Und er gibt mir das Pfand, dass er mich nicht loslässt und nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Er führt mich zum frischen Wasser. Das wird ihnen zum Quellgrund. Der Herr führt uns nicht um die Wüstentäler herum, sondern mittendrin erleben wir das mit den Wasserquellen. Und dort werden wir erquickt und erfrischt. Und dann gehen wir von einer Kraft zur anderen, von einem Sieg zum nächsten. Und wir entdecken auf einmal, wie überall der Herr uns vorangeht. Und wir sagen, das ist ja merkwürdig. Wunder um Wunder. Wie der Herr das löst und wie er mir hier vorangeht, wie er hier wieder Erquickungen für mich bereitet. Sie müssen nur aufpassen, es gibt unter uns Pantheisten. Wissen Sie, was das für Leute sind? Die glauben, Gott sei überall, so im Rauschen des Waldes und der Meereswogen. Überall könne man Gott finden. Und das ist der schlimmste Betrug, denn da findet man nirgendwo Gott. Ich liebe auch Wasserquellen, aber ich finde nicht Gott drin. Der sagt, Gott sei überall, findet Gott nirgends. Wo ist Gott? In seinem Wort. Worin Jesus zu mir kommt, da finde ich ihn. Wo ich mit ihm rede, du Jesus, dich brauche ich, wo ich ihn anrufe, da gibt er meiner Seele neue Kraft. Und Sie dürfen das wieder erleben jetzt und sagen, ich will dir ganz neu vertrauen. Und das ist dann so schön, Sie gehen von einer Kraft zur anderen, Sie sitzen nicht ermattet im Schatten, sondern Sie schreiten noch einmal beflügelt aus. Und das soll uns kennzeichnen sein als glaubende Menschen. Solange ich lebe, will ich nicht aufhören zu mit Danken und Rühmen. Und ich will fröhlich meinen Weg ziehen. Ich will nicht klagen, ich will nicht in Selbstmitleid von meinen Schwierigkeiten reden. Heute Morgen sagt meine Frau zu mir beim Frühstück, du denk mal dran, wie es um Paul Gerhard ging. Dachte ich, das passt in die Predigt heute. Der hat einen Kollegen gehabt, der hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Das gibt es ja manchmal unter Pfarrern. Jetzt wissen Sie, warum ich allein bin hier in Hofacker, nicht? Und war ganz verzweifelt. Ja, das war doch die Quelle seiner Lieder. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Dieser Mann, dem Gott nicht nur 4 von 5 Kindern nahm, sondern auch die Frau. Fröhlich soll mein Herz springen. Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Dieser Zeit darf er freut alle Engel singen. Da ist ein Weihnachtslied drin. In der güldenen Sonne überall der jubelnde Freudenton, ist Gott für mich so träge, jetzt lass doch alles Schwierige kommen, ich nehme den Weg durchs Wüstental, das ist das Schöne beim Paul Gerhard. Er bleibt nicht in der Schwermut sitzen, die hatte er ganz mächtig, sondern er überwindet sie, er siegt drüber im Glauben und vertraut dem Herrn, der seine Stärke ist, meine Stärke. Dir vertraue ich ganz fest und er erlebt einen Sieg nach dem anderen. Amen. Wer nur den lieben Gott lässt walten. 298, die ersten beiden und die beiden letzten Verse. 298. Und dann 5 und 6, 1 und 2 und 5 und 6. Wir wollen beten. Du barmherziger und freundlicher Herr, wir wollen mit den großen Erschöpfungen und Ermattungen, so wie wir oft auch kraftlos nimmer weiter wissen, zu dir aufblicken und dir danken, dass du unsere Stärke sein willst. Du willst unser Leben benützen. Und darin in deiner unendlichen Kraft großes, neues Wirken, viel Frucht hervorbringen. Und so kommen wir jetzt einfach und wollen den Blick auf dich richten und mit neuer Freude und mit neuem Mut an den Platz gehen, wo du uns hingestellt hast. Und wir wollen zu den schweren Führungen im Wüstental Ja dazu sagen. Weil wir wissen, es sind deine Wege. Und wir denken jetzt ganz besonders auch an so manche liebe Menschen, die jetzt so schwer leiden, auch in diesen heißen Tagen, die krank sind, die im Alter ohne Kraft sind, ohne physische Kraft und ohne Seelenkraft. Mach du an ihnen deine Verheißungen wahr und richte sie auf, dass sie beflügelt werden, auch dort, wo Menschen in der Welt leiden an dem Unrecht, in Not und Armut und Hunger. Herr, mach du uns zu Boten deines wunderbaren Evangeliums, dass wir in dieser Welt der Verzweiflung und der Trostlosigkeit Hoffnungszeichen deiner Liebe aufrichten dürfen und dass wir fröhlich unseren Weg gehen mit dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers, seine allmächtige Stärke beweiset in den Ohnmächtigen mächtige Kraft. 495, den letzten Vers, 495. Ich möchte Ihnen nochmal danken, so viele von Ihnen haben mitgewirkt in den herrlichen kalten Buffet am Sommerabend. Das war eine wunderbare Sache. Auch vielen Dank für all die Beiträge. Wir haben das genossen, das schöne Begegnen. Einer hat angeregt und sagt, das müsste man eigentlich nach jedem Gottesdienst machen. Man bräuchte nicht mal die Buffets dazu. Das war so hochinteressant. Wir müssen mal sehen, wie wir das organisieren. Sie rennen alle immer gleich da raus zum Parkplatz, zur Straßenbahn. Wir haben den schönen Hof. Also wir freuen uns, wenn man das im Ständerling mit einbezieht. Jetzt war am letzten Sonntag ein ganz großes Ereignis. Nicht hier, sondern in San Crisona. Da ist unser Harry. Wick, steh mal geschwind nochmal auf. Der wurde eingesegnet. Auf San Crisona. Komm, sag nur, wo geht's hin? Du kommst auf deinen Platz, du hast eine laute Stimme. Brüll mal. Ausgebildet als Diakon, sagt ihr, oder wie heißt das? Es sind immer wieder manche, die sich interessieren und sagen, ich überlege mir auch so eine Bibelschule. Das war eine vierjährige Ausbildung. 4 Jahre San Crisona bei Basel, dort an der deutschen Grenze. Und wir freuen uns und mit herzlichen Segenswünschen begleiten wir dich in deinen Dienst, Harry. Wir freuen uns, er hat uns ja ein herrliches Zeugnis neulich hier gegeben über seinen Lebensweg. Und dann ist immer wieder schön, wenn man sich so begegnet. Das Opfer ist von der Kirchenleitung heute für das diakonische Werk bestimmt. Und getraut werden am Samstag um 14 Uhr Andreas Beun, Diplomgeograf aus der Meistersingerstraße 24b, und Daniela Hiller, Studentin für das Lehramt aus der Kautzenhecke 20, um 14 Uhr am Samstag. Wir freuen uns immer wieder mit den Brautpaaren, die aus der Jugendarbeit herauswachsen, freuen uns überhaupt an den jungen Familien. Ich darf das auch mal sagen, die drüben der Übertragung sitzen, die sollen sich nicht abgehängt fühlen. Ich weiß, was das ist. Aber wir freuen uns so, dass die Familien auch das benutzen mit den Kindern und der Sonntag zu einem Freudentag machen. Der Herr ist unsere Stärke. Wir wollen um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.